NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageschronik, heute mit Andreas Flocken. Und das sind einige unserer Themen. Diskussion über Strompreisbremse, Bund und Länder streiten über gemeinsames Konzept. Falsch deklariertes Pferdefleisch, auch in Deutschland werden Produkte zurückgezogen. Zu diesem Thema auch der Kommentar. Flugausfälle in Düsseldorf und Hamburg, Sicherheitspersonal will auch morgen streiken. Megafusion in den USA, American Airlines und US Airways bilden größte Fluggesellschaft der Welt. Und nach tödlichen Schüssen Paralympic-Star Oscar Pistorius unter Mordverdacht. Wer Rindfleisch kauft, will auch sicher sein, dass er Rindfleisch bekommt und kein Pferdefleisch. Doch in mehreren EU-Ländern sind die Verbraucher getäuscht worden. Im größeren Stil ist Fleisch falsch deklariert worden. Und inzwischen mussten auch in Deutschland mehrere Supermarktketten Produkte aus dem Regal nehmen. Klaus Schäffer.
Überrascht hat es die wenigsten. Nachdem gestern die ersten Verdachtsfälle bekannt wurden, dass auch mit Pferdefleisch gestreckte Fertiggerichte nach Deutschland geliefert wurden, sind nun die ersten Produkte gefunden worden. Noch gestern Abend bei Real, heute bei Edeka. In beiden Fällen in Tiefkühllasagne. Die Produkte sind aus den Regalen genommen. Auch bei Rewe, Kaisers Tengelmann und dem Tiefkühlheimservice Eismann sind bestimmte Fertiglasagnes derzeit nicht zu bekommen. In Verden in Niedersachsen schlossen die Behörden ein Kühlhaus, in dem eine betroffene Firma aus Nordrhein-Westfalen verdächtige Produkte lagert. Die zuständigen Minister von Bund und Ländern besprachen sich heute Vormittag. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner.
Es ist einfach ein krasser Fall von Verbrauchertäuschung, vollkommen gegen die geltenden Gesetze. Und man könnte fast sagen, das ist eine echte Sauerei.
Aigner lobte aber die betroffenen Unternehmen dafür, dass sie die verdächtigen Produkte so schnell aus den Regalen genommen haben. Etwas anders sieht das allerdings ihr Amtskollege Johannes Remmel aus Nordrhein-Westfalen. Der kritisiert, dass die Unternehmen nur einen, wie er es nennt, stillen Rückruf veranlasst hatten. Soll heißen, man nahm die Fertiggerichte aus dem Sortiment, informierte darüber aber weder Behörden noch Kunden. Remmel fordert jetzt vom Lebensmitteleinzelhandel, eine Internetplattform einzurichten. Auf der soll über Verdachtsfälle und Rückholaktionen transparent informiert werden. Die behördlichen Untersuchungen der sichergestellten Produkte laufen noch. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens morgen gerechnet. Länger dauern die Analysen, mit denen festgestellt werden kann, ob das untergemischte Pferdefleisch womöglich auch mit Medikamentenrückständen belastet ist. Dann wäre auch eine Gesundheitsgefährdung für Menschen nicht mehr auszuschließen. NRW-Verbraucherminister Johannes Remmel.
Was die konkrete Gefährdung angeht, so würde ich vielleicht allgemein sagen, dass natürlich einwandfreies Pferdefleisch nicht gesundheitsgefährdend ist. Aber das wissen wir eben nicht und deshalb wäre ich da sehr vorsichtig, was konkrete weitere Aussagen angeht.
Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Bärbel Höhn, fordert eine Verschärfung der Gesetze, um eine bessere Rückverfolgbarkeit der Zutaten in Fertiggerichten zu ermöglichen. In der nächsten Woche will sich auch der Ernährungsausschuss des Bundestages mit dem Pferdefleischskandal befassen.
Und wir bleiben noch beim falsch deklarierten Pferdefleisch. Die britische Lebensmittelaufsicht hat jetzt festgestellt, dass Fleisch nach Frankreich verkauft worden ist, in dem Tiermedikamente nachgewiesen wurden. Einzelheiten aus London von Barbara Wiesel.
Die Vermutung gab es, seit der Pferdefleischskandal Mitte Januar öffentlich wurde, dass nämlich potenziell gefährliche Tierarzneimittel durch die Verarbeitung von solchem Fleisch in Lebensmitteln auftauchen könnten. Und nachdem die britische Lebensmittelbehörde vor einigen Tagen mit großflächigen Kontrollen begonnen hat, vermeldete das zuständige Ministerium in London heute auch prompt den ersten Fall. Die Kontrolleure begannen mit der Überprüfung aller Pferdeschlachtereien in Großbritannien. Sie haben 206 Pferdekadaver überprüft. 8 davon erwiesen sich als positiv. 3 könnten in Frankreich in die Nahrungskette gelangt sein. Wir arbeiten mit den französischen Behörden an einem Rückruf der Produkte, erklärte David Heath im Parlament. Es geht um das Medikament Phenylbutazon, das bei Pferden als Schmerzmittel und zur Bekämpfung von Entzündungen verwendet wird, insbesondere im Rennsport. Es war ursprünglich auch als Rheumamittel in der Humanmedizin verwendet worden, ist aber schon seit Jahrzehnten wegen schwerer Nebenwirkungen außer Gebrauch. Nicht vorhanden war das Medikament nach Angaben des Ministeriums in Tiefkühllasagne der Marke Findus, die positiv auf Pferdefleisch getestet worden war. Die Opposition in London wirft der Regierung schleppende Arbeit vor. Es ist völlig inakzeptabel, dass noch bis vor 4 Tagen Pferdefleisch exportiert wurde, das nicht auf Bute getestet worden ist, sagt Labour-Gesundheitspolitikerin Mary Creek. Außerdem sei es Folge der radikalen Kürzungen auch bei den Gesundheitsämtern, dass viel zu wenige Kontrollen durchgeführt werden könnten. Deutschland habe 15-mal mehr Kontrolleure als Großbritannien. Die letzten Untersuchungen auf Pferdefleisch hätten 2003 stattgefunden. Wobei die oberste Gesundheitsbeamtin Sally Davis Entwarnung gibt, was Gefahren für Verbraucher betrifft. Wenn Phenylbutazon über Pferdefleisch ins Essen gelangt, wird die Menge so gering sein, dass Folgen für die menschliche Gesundheit sehr unwahrscheinlich sind. Der Ekelfaktor ist eine andere Sache. Und die Frage nach kriminellen Machenschaften auch, sagt Sally Davis. Experten hier haben ausgerechnet, dass man 500 Viertelpfund Burger aus reinem Pferdefleisch am Tag essen müsste, um auf eine Dosis des Medikaments zu kommen. Die Briten geben insoweit Entwarnung, sind aber dennoch gespannt auf die Ergebnisse der Massenuntersuchungen, die morgen von der hiesigen Lebensmittelindustrie vorgelegt werden sollen. Alle großen Supermarktketten und Hersteller sollen die Prüfergebnisse von Hunderten von Fertigfleischprodukten präsentieren. Die Regierung hier hat in dem Zusammenhang den Verdacht auf kriminelle Methoden. Und in jedem Fall könnten die Vegetarier angesichts der Inhaltslisten vieler dieser Fertiggerichte neuen Zulauf bekommen.
Aus London, Barbara Wesel. Pferdefleisch ist als Rindfleisch verkauft worden. Hören Sie hierzu den Kommentar. Er kommt von Verena Gonsch.
Ein Burger für 1 Euro, ein halbes Hähnchen für 2 Euro, Tiefkühllasagne für 2,99 €. Der Deutsche an sich mag sein Fleisch am liebsten billig. Wo die Tiere herkommen, die in diesen Produkten verwertet werden, unter welchen Bedingungen sie aufgezogen wurden und wie sie gestorben sind, daran verschwenden die wenigsten einen Gedanken. Der Kreislauf ist immer der gleiche. Nach einem der regelmäßigen Lebensmittelskandale geht der Fleischkonsum eine Weile zurück, danach schnellt er wieder in die Höhe. 85% der Deutschen essen täglich oder zumindest mehrmals die Woche Fleisch. Das macht mehr als 1 Kilo pro Woche pro Person. Und das soll dann auch noch so wenig kosten wie Getreide oder Gemüse. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, merken wir mal wieder am aktuellen Betrugsfall mit Pferdefleisch. Da dies auf dem europäischen Markt offenbar noch billiger zu haben ist als Rindfleisch, haben Betrüger dieses Fleisch umdeklariert und den Profit eingestrichen. Nun ist Pferdefleisch an sich nicht ungesünder als das vom Rind. Auch das jetzt in einigen Proben gefundene Schmerzmittel gilt in den Mengen als ungefährlich. Vor allem in Osteuropa werden Pferde regelmäßig verspeist. Bei uns ist das für viele allerdings ein Tabu. Denn Pferde sind hierzulande eher Haus- als Nutztiere. Insofern muss natürlich alles getan werden, um diese Produkte aus dem Verkehr zu ziehen und die Betrüger zu fassen. Die EU hat dabei aus dem BSE-Skandal sehr viel gelernt. Mittlerweile kann sie innerhalb von wenigen Tagen aufzeigen, wo welches Fleisch gelandet ist und welche Lebensmittelfirmen betroffen sind. Hier gibt es nicht mehr viel nachzusteuern. Ob die Betrüger gefasst werden, ist eine andere Frage. Das ist auch insofern unerheblich, als dieses System der Massentierhaltung und der Lebensmittelkonzerne immer wieder zum Betrug einladen wird. Und daran wird man auch mit noch mehr Kontrollen nichts ändern. Ändern kann daran nur etwas der Verbraucher. Es gibt ausreichend Alternativen zu billigen Fertigprodukten, bei denen ich nicht weiß, wo das Fleisch herkommt. Selber kochen, regionale Produkte bevorzugen, bei Metzger nach der Herkunft der Tiere fragen, auf dem Markt einkaufen, in den Bioladen gehen. Immer noch sind wir das Land in Europa mit den niedrigsten Ausgaben für Lebensmittel. Hier ist Umdenken gefragt. Wenn wir weiter Fleisch essen wollen, sollten wir nach qualitativ hochwertigem Biofleisch greifen. Da kostet die Hähnchenbrust dann zwar 6 €, dafür muss sie aber auch nicht mehr täglich auf den Tisch. Und die Lasagne lässt sich übrigens auch ganz ohne Fleisch herstellen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es. In Deutschland ist der billige Fleischkonsum offenbar auch eine Generationenfrage. Immer mehr junge Menschen sind Vegetarier oder zumindest Flexitarier. Das heißt, sie essen nur 1 bis 2 Mal die Woche Fleisch. Das ist gut für die Gesundheit, fürs Portemonnaie und nicht zuletzt für die Tiere. Guten Appetit.
Verena Gonsch kommentierte. Die Folgen der Energiewende bekommen immer mehr Verbraucher zu spüren, denn der Strom ist erheblich teurer geworden. Umweltminister Altmaier will daher eine Strompreisbremse. Nach anfänglichem Streit ist sich der CDU-Politiker hier jetzt auch mit Wirtschaftsminister Rösler einig. Doch ziehen auch die Bundesländer mit? Notwendig ist nämlich die Zustimmung des Bundesrates. Heute hat Umweltminister Altmaier mit seinen Länderkollegen in Berlin über eine Dämpfung der Stromkosten beraten. Ob es eine Annäherung gegeben hat, das weiß Georg Schwarte.
Strompreisbremse. Bundesumweltminister Altmaier mag das Wort. Als er nach 3 Stunden Gesprächen mit den Wirtschafts- und Umweltministern der Länder draußen neben Wirtschaftsminister Rösler steht, da klingt er, als seien die Dinge auf dem Weg hin zur Strompreisbremse gut unterwegs.
Wir werden in den nächsten Tagen die Vorschläge der einzelnen Bundesländer erhalten. Wir werden diese Vorschläge prüfen, werden sie in unsere Überlegungen mit einbeziehen und sie werden regelmäßig über den Fortgang unserer Arbeiten unterrichtet.
Was so reibungslos klingt, ist doch nur die verbale rote Schleife für einen Vorschlag, auf den sich selbst die Bundesregierung in Person von Rösler und Altmaier erst in letzter Minute heute nächtens per Telefon einigten. Das Papier, 3 Seiten lang, legten sie heute dann den Länderministern vor und die waren erbost. So wie der nordrhein-westfälische Umweltminister Remmel.
Eigentlich alle Ländervertreter haben am Anfang das Verfahren moniert, uns sozusagen über Nacht Vorschläge vorzulegen, über die wir dann heute beraten und beschließen sollen. So geht man eigentlich nicht miteinander um.
Eigentlich nicht, aber sei es drum. Insgesamt sieht das jetzt gemeinsame Rösler-Altmaier-Papier Einsparungen beim Ausbau der Erneuerbaren von 1,8 Milliarden Euro vor. Ausnahmetatbestände für energieintensive Unternehmen sollen reduziert werden. Um 700 Millionen Euro größere Windanlagen, die ab August 2013 ans Netz gehen, müssen ihren Strom künftig direkt vermarkten. Sogar die eigentlich für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung für erneuerbare Energie soll reduziert werden. Grünen-Fraktionschef Trittin wünscht da hämisch viel Spaß und sagt, das alles wird so ohnehin nie kommen.
Es handelt sich bei den Vorschlägen der Merkel-Koalition nicht um eine Strompreisbremse. Es handelt sich um eine Ausbaubremse für erneuerbare Energien, die in Deutschland Zehntausende von Arbeitsplätzen kosten wird.
SPD-Chef Gabriel winkt heute ebenfalls ab, dass Wirtschaftsminister Rösler den Ländervertretern zurief, wer nicht zustimme, sei für höhere Strompreise verantwortlich. Das nennt Gabriel Erpressung. Dass jetzt nicht einmal mehr garantierte Einspeisevergütungen zum Schutz der Investitionssicherheit geschützt sein sollten, für Gabriel abenteuerlich.
Ja, die Vorschläge, die heute Herr Altmaier und Herr Rösler vorgelegt haben, denen angeblich versucht werden soll, den Anstieg der Strompreise zu dämpfen, macht Unzuverlässigkeit zum Markenzeichen der deutschen Energiepolitik.
Altmaier sieht das naturgemäß anders. Motto, ein Konsens ist, wenn es allen wehtut.
Wir wollen erreichen, dass der Vertrauens- und Bestandsschutz für Altanlagen gewährleistet wird und trotzdem ein solidarischer Beitrag, der verkraftbar und leistbar ist, erbracht wird, damit die Energiewende insgesamt zum Erfolg kommt.
Und damit das so kommt, soll jetzt eine Arbeitsgruppe ran. 4-mal wird die tagen, bevor am 21. März dann die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sich über das Ergebnis beugen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Lemke aber sagt schon heute, viel werden sie da nicht zu sehen kriegen.
Ich gehe wirklich davon aus, dass es auf einen Minimalkonsens hinlaufen wird, den wir vor der Bundestagswahl dann gemeinsam erzielen werden.
Aus Berlin ein Bericht von Georg Schwarte. Sie hat ihren Doktortitel verloren und daraufhin am Wochenende ihren Rücktritt als Bildungsministerin erklärt. Heute nun erhielt Annette Schavan ihre Entlassungsurkunde. Ihre Nachfolgerin ist Johanna Wanka. Die CDU-Politikerin war zuletzt Wissenschaftsministerin in Niedersachsen. Arne Meyer zum Stabwechsel im Bildungs- und Forschungsministerium.
Guten Tag.
Heute Vormittag, kurz nach 11, im Schloss Bellevue. Joachim Gauck, alleine unter Frauen. Naja, fast. Der Bundespräsident steht vor einer Wand aus Kameras und Journalisten. Rechts neben ihm die Bundeskanzlerin. Sie verzieht keine Miene. Die Arme liegen eng an Sakko und Hosennaht. Links neben Gauck, Annette Schavan, noch Bundesbildungsministerin.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich die Bundesministerin Professor Dr. Annette Schavan auf Ihren Antrag aus Ihrem Amt als Bundesministerin für Bildung und Forschung.
Gauck fällt dieser Schritt nicht leicht. Das wird sofort klar, nachdem er Annette Schavan die dunkelblaue Mappe überreicht hat und selber einen DIN-A5-Zettel gereicht bekommt. Darauf steht unter anderem, viele bedauern, dass die Bildungspolitik des Bundes jetzt nicht mehr in ihren Händen liegt. Dazu gehört auch Gauck selber.
Ihr Einsatz hat die Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Deutschland gestärkt.
Weil, so Gauck weiter, die von Schavan maßgeblich geprägte Exzellenzinitiative etwa den deutschen Hochschulen die Möglichkeit gegeben habe, sich zu profilieren. Das muss und will jetzt auch die neue.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Frau Professor Dr. Johanna Wanka zur Bundesministerin für Bildung und Forschung. Berlin, den 14. Februar 2013, der Bundespräsident.
Der Tag des ersten Auftritts von Johanna Wanka auf bundespolitischer Bühne. Den gab es zwar zuvor auch schon gelegentlich, bisher aber nur in ihrer Funktion als Wissenschaftsministerin in Brandenburg von 2000 bis 2009 und in Niedersachsen von 2010 bis gestern. Mit ihr verbindet Joachim Gauck unter anderem die ostdeutsche Herkunft.
Sie haben sich bereits 1989 durch ihr gesellschaftliches Engagement in der Bürgerrechtsbewegung der damaligen DDR ausgezeichnet und waren dann im September 89 Gründungsmitglied des Neuen Forums in Merseburg.
Da war sie längst promoviert in Mathematik. Thema ihrer Doktorarbeit: Lösung von Kontakt- und Steuerproblemen mit potenzialtheoretischen Mitteln. Das klingt wie ein Arbeitsauftrag für ihr neues Amt. Steuerprobleme mit theoretischen Mitteln. Wanka wird in den wenigen Monaten bis zur Bundestagswahl auch mit möglicherweise theoretischen Mitteln hantieren müssen. Mit Geld, das nicht da ist, das aber die Länder von ihr verlangen werden, um mit der Flut an neuen Studenten klarkommen zu können. Johanna Wanka, die sich erst am Mittag im Bundesbildungsministerium persönlich äußerte, hob dabei hervor, Annette Schavan ist es gelungen, mehr Ausgaben des Bundes für die Bildung locker zu machen.
Dass wirklich frisches Geld neu in das System der Wissenschaft hineingekommen ist. Und das gehört mit zu den Dingen, wo ich für Frau Schavan großen Respekt habe und auch denke, dass es große Schuhe sind, in die ich versuche jetzt zu treten.
Die Kanzlerin wird ihr dabei gerne behilflich sein. Alles Gute auf gute Zusammenarbeit, sagte sie Wanka beim kurzen Handshake im Schloss Bellevue. Auch an Schavan ein Wort des Dankes, aber das ging im Blitzlichtgewitter unter.
Wir gehen jetzt.
Aus Berlin ein Bericht von Arne Meyer. Das Sicherheitspersonal an den Flughäfen will mehr Geld. Und weil die Fronten in dem Tarifkonflikt verhärtet sind, haben die Mitarbeiter der privaten Sicherheitsdienste heute an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf ihre Arbeit niedergelegt. Die Folge: zahlreiche Flüge wurden gestrichen, die Reisenden waren genervt. Sandro Keller berichtet.
Vor allem eins hat heute das Bild der beiden Flughäfen Hamburg und Düsseldorf bestimmt: meterlange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen. Doch trotz stundenlanger Wartezeiten konnten sich die, die fliegen durften, glücklich schätzen. Denn allein in Hamburg wurde rund die Hälfte der geplanten Abflüge gestrichen. Das Verständnis der Passagiere hielt sich in Grenzen.
Ich bin 100% genervt. So ein Bursche darf mir nicht in die Finger kommen. Ich bin Handwerker, ich weiß, wovon ich rede. Es gibt bei uns auch Streik. Aber darunter leiden nicht die, die das ganze Jahr arbeiten, die in den Urlaub fliegen wollen oder die zu dienstlichen Fahrten hin müssen.
Das reicht jetzt bald. Ich sag mal, 30% finde ich schon ein bisschen heftig.
Kurz vorm Platzen. Wir haben gerade Bescheid bekommen, dass unser Flug gestrichen ist, also beziehungsweise das abgehoben ist, weg. Wir stehen ja jetzt seit 5 Stunden.
Ähnliche Stimmen gab es auch in Düsseldorf. Hier wurde jeder dritte Flug gestrichen. Zumindest zeigten die, die streikten, Verständnis für genervte Passagiere.
Es tut mir natürlich leid für Passagiere, die mit irgendwie ihren Kindern in den Urlaub fliegen wollen oder sowas, aber wir haben bewusst keine Ferienzeiten gewählt. Und zum anderen, es hat kein Passagier irgendwie gemeckert über Petrus, über Flüge, die ausgefallen sind wegen schlechtem Wetter. Und ich denke mal, wenn wir für unsere Rechte hier einstehen, dann sollte man dafür auch Verständnis haben.
Mit dem Streik will die Gewerkschaft Verdi ein neues Angebot der Arbeitgeber erzwingen. Momentan arbeitet die Mehrheit der Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen für 8 Euro die Stunde. Verdi fordert für die rund 600 Beschäftigten einen Stundenlohn von 14,50 Euro. Die Arbeitgeber haben zuletzt 12,75 Euro angeboten. Zum heutigen Streik hieß es von Arbeitgeberseite, er sei maßlos und unverhältnismäßig. Erneut musste die Flugbranche durch den Arbeitskampf Umsatzeinbrüche in Millionenhöhe hinnehmen. Trotzdem gab es auch heute kein neues Angebot von Arbeitgeberseite. Deshalb wird das Sicherheitspersonal auch morgen die Arbeit ruhen lassen. In Hamburg soll der Streik fortgesetzt werden. In Nordrhein-Westfalen soll es nach Düsseldorf nun den Flughafen Köln-Bonn treffen.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Schon seit langem wird gefordert, die Finanzbranche solle sich an den Kosten der Schuldenkrise beteiligen durch eine Steuer auf Wertpapiergeschäfte. Die Umsetzung ist schwierig, doch jetzt nimmt der Plan Gestalt an. Die EU-Kommission hat heute Vorschläge für die sogenannte Finanztransaktionssteuer vorgelegt. Allerdings wollen nicht alle EU-Länder mitmachen. Aus Brüssel Wolfgang Landmesser.
Der litauische EU-Steuerkommissar ist in Brüssel bisher nicht durch große Gefühlsausbrüche aufgefallen. Aber heute war es Algirda Šemeta ein sehr großes Vergnügen, den Vorschlag zu präsentieren. Das letzte, noch fehlende Stück für eine Finanztransaktionssteuer in der EU.
It is a great pleasure to be able to present today's proposal to you. The final paving stone on the road towards a common FTT in the EU.
Bis hierhin war es ein langer Weg. Bereits vor 1,5 Jahren hatte die EU-Kommission den ersten Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer gemacht, für die EU insgesamt. Schon bald war klar, dass nicht alle Mitgliedsländer von den Plänen begeistert waren. Vor allem Großbritannien und Schweden machten Stimmung dagegen. Aber Deutschland und Frankreich wollten die Finanzmarktsteuer unbedingt und fanden genügend Verbündete. Jetzt sind es vorerst 11 Staaten, die eine solche Steuer einführen wollen. Das Ziel der EU-Kommission, alle Akteure an den Finanzmärkten und deren Produkte, soll es treffen.
This would mean that any transactions would be taxed.
Sobald eine Verbindung zu einem der 11 Länder besteht, wird die Steuer fällig. Entweder, wenn der Händler aus dem Land stammt oder das Finanzprodukt. Konkret müssen die Händler bei Aktien und Anleihen einen Aufschlag von 0,1% pro Transaktion zahlen. Bei sogenannten Derivaten werden 0,01% erhoben, also für Finanzwetten auf Rohstoffpreise oder Aktienkurse. Kleinaktionäre würden dagegen geschont, sagt Steuerkommissar Schemeta.
The real economy continues to be protected.
Die Realwirtschaft wird geschützt sein, indem wir alltägliche Finanzgeschäfte von Bürgern und Unternehmen ausgenommen haben und Aktivitäten, um Kapital aufzunehmen. Also bei Börsengängen oder wenn Staaten Anleihen auf den Markt bringen. Auch der Euro-Rettungsfonds bleibt nach dem Entwurf von der Finanztransaktionssteuer verschont. Allerdings könnten Kunden von Aktien- und Investmentfonds indirekt zur Kasse gebeten werden, wenn die Unternehmen die Kosten des Handels auf sie abwälzen. Die Belastung für die Geldanleger sei aber überschaubar, schätzt die EU-Kommission, gerade bei Fonds mit einer eher konservativen Anlagestrategie. Der Vorschlag sei umfassend und ausgewogen, meint jedenfalls der EU-Steuerkommissar. Jetzt seien die 11 Staaten an der Reihe. Schon im kommenden Jahr könnten sie die Finanztransaktionssteuer einführen. Nichts stehe mehr im Weg, sagte Schemeta am Ende, auch nicht völlig emotionslos.
Nothing stands in the way of its implementation.
Ein Bericht von Wolfgang Landmesser. In der Luftfahrtbranche spricht man von einer Megafusion, denn in den USA schließen sich American Airlines und US Airways zusammen. Damit entsteht die weltgrößte Fluggesellschaft. Zu den Hintergründen der Fusion Rüdiger Paulert aus Washington.
Der Zusammenschluss von American Airlines und US Airways führt zu einer Megafluggesellschaft mit mehr als 117 Millionen Passagieren jährlich, mit rund 1.550 Flugzeugen und gegenwärtig fast 125.000 Mitarbeitern. Geführt werden soll das neue Unternehmen von Doug Parker, dem gegenwärtigen Chef von US Airways. Er äußerte sich heute entsprechend gut gelaunt in einer Telefonkonferenz. Es gibt interessante Nachrichten für uns alle. Es ist zwar offensichtlich erst der Anfang, aber wir werden eine Fluggesellschaft bilden, die großartig sein wird. Für unsere Beschäftigten, für unsere Kunden und für die Investoren. Es könnte nicht besser sein. Parker hatte sein Unternehmen US Airways, den kleineren Partner des Megadeals, bisher ohne Insolvenzverfahren durch die große Luftfahrtkrise gelenkt. Auch deshalb wohl wird er nun das neue Unternehmen leiten, das den Namen American Airlines führen wird. Chef des Verwaltungsrates, vergleichbar dem deutschen Aufsichtsrat, wird er noch Chef von American Airlines Tom Horton. Sein Unternehmen steht gegenwärtig unter dem Schutz eines geordneten Insolvenzverfahrens und muss sich gesund sparen. Nach dem Zusammenschluss ist er aus dem aktiven täglichen Geschäft der neuen Airline raus. Man müsse sich in diesem Geschäft schnell vorwärts bewegen und es sei nun Zeit, nach vorne zu schauen, sagte er einem Fernsehteam. Der Zusammenschluss von American Airlines und US Airways ist die 3. große Fusion amerikanischer Fluggesellschaften in den letzten 3 Jahren. 2008 gingen Delta und Northwest Airlines zusammen, United und Continental Airlines 2010. Dadurch endete ein Jahrzehnt großer Verluste für die US-Luftfahrtindustrie. Zusammengenommen hatte sie rund 60 Milliarden Dollar verloren. Im letzten Jahr gab es endlich eine Trendwende und in diesem Jahr dürften die amerikanischen Carrier geschätzt 7 Milliarden Dollar Gewinn einfliegen. Drastische Sparprogramme machten dies möglich, aber auch höhere Ticketpreise. Nach den Fusionen von 2008 und 2010 mussten die Passagiere auf einzelnen Strecken bis zu 30% mehr zahlen. Zusatzkosten für Gepäckstücke oder Getränke an Bord kamen noch hinzu. Durch die neuerliche Fusion dürfte ein weiterer Preisschub einsetzen, zumal die nun 4 größten US-Carrier, neben den fusionierten zählt auch Southwest Airlines dazu, fast 90% des amerikanischen Marktes beherrschen.
Er ist mehrfacher Goldmedaillengewinner der Paralympics und er beteiligte sich an den Sprintwettbewerben bei den Olympischen Sommerspielen in London. Die Rede ist von Oscar Pistorius. Jetzt wurde der Südafrikaner in seinem Haus in einem Vorort von Pretoria festgenommen. Pistorius soll seine Freundin erschossen haben.
Olympic icon Oscar Pistorius is accused of gunning down his girlfriend at his Pretoria home.
Es ist das Nachrichtenthema heute in Südafrika, die Festnahme des unterschenkelamputierten Leichtathletikstars Oscar Pistorius wegen des Verdachts auf Mord. In der Nacht soll Pistorius seine Freundin erschossen haben. Bei dem Opfer handelt es sich um das 30-jährige südafrikanische Model Reeva Steenkamp. Die Menschen in Südafrika kennen sie von Titelblättern diverser Zeitschriften, von Plakaten und aus Werbespots. Abgespielt hat sich die Tat offenbar so. Gegen 4 Uhr Ortszeit, 3 Uhr früh deutscher Zeit, wurden Polizei und Rettungsdienst zum Haus Oscar Pistorius gerufen. Sie fanden die tote Freundin des Leichtathleten. Der 26-Jährige selbst wurde festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Außer Pistorius und seiner Freundin sei niemand im Haus gewesen, so die Polizei. Die Ermittler fanden im Haus die mutmaßliche Tatwaffe, eine 9mm-Pistole. Am Vormittag gab es Medienberichte, Pistorius habe seine Freundin möglicherweise versehentlich erschossen. Eine Sprecherin der südafrikanischen Polizei wies dieses Gerücht zurück. In den Medien wurde über einen möglichen Einbruch spekuliert und auch darüber, dass das Opfer fälschlicherweise für eine Einbrecherin gehalten wurde. Wir wissen nicht, woher diese Berichte kommen, aber sie kommen definitiv nicht von der südafrikanischen Polizei. Der sechsfache Paralympics-Gewinner selbst wird nun doch erst morgen dem Haftrichter vorgeführt. Pistorius hatte nach seiner Festnahme darum gebeten, sofort ins Gericht gebracht zu werden. Nun hieß es aber, die Gerichtsmedizin solle mehr Zeit für ihre Ermittlungen bekommen. Deswegen verschiebe sich die Anhörung auf morgen. Was hinter der Tat steckt, ist also weiter völlig unklar. Die Polizeisprecherin wies aber auf Folgendes hin. Ich kann bestätigen, dass es im Haus von Oscar Pistorius in der Vergangenheit Vorfälle gegeben hat, und zwar solche häuslicher Natur. Was das genau bedeutet, wollte die Polizeisprecherin nicht sagen. In Südafrika haben die Berichte über die Tat große Bestürzung ausgelöst. Die Menschen trauern um die getötete Freundin des Sportprofis. Viele äußerten aber auch ihre Sympathie mit dem möglichen Täter. So dieser 40-jährige Mann aus Pretoria.
It's sad, it's very sad.
Das ist sehr traurig. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass er ein Mensch ist. Und auch gute Menschen haben das Potenzial, schlechte Dinge zu tun. Er tut mir leid.
I feel sorry for him.
Südafrika gehört zu den Ländern mit der weltweit höchsten Gewaltverbrechensrate. Es kommt immer wieder vor, dass Einbrecher gewaltsam auch in gut geschützte Häuser und Villen eindringen. Deswegen haben relativ viele Menschen eine Schusswaffe zu Hause.
Aus Südafrika ein Bericht von Steffen Wurze. Weiter geht's bei uns mit Fußball, genauer mit der Europa League. Hannover 96 spielt in Moskau gegen Anschi Machatschkala. Dort ist jetzt Halbzeit. Wie es steht, das weiß Michael Augustin.
Es steht 1:1 zwischen Anschi Machatschkala und Hannover 96 und die Gäste aus Niedersachsen können mit diesem Zwischenstand zufrieden sein. Sie hatten durch Jakunan und Juf zwei Chancen in der Anfangsphase, aber auch Machatschkala hatte zwei gute Möglichkeiten. Das erste Tor gelang dennoch Hannover 96, 23. Minute. Nach Ablage von Mamjouf war es Sabol Schusti, der von der Strafraumgrenze abzog in die Tormitte und davon profitierte, dass Wladimir Gabulov, der Torhüter der Gastgeber, den Ball durchrutschen ließ. Torwartfehler. Aber 11 Minuten später der Ausgleich. Samuel Eto'o, der bestbezahlte Fußballer der Welt, nach Vorarbeit von Willian. Da hatte Hannovers Linksverteidiger Sebastian Pocognoli nicht aufgepasst. Das war der verdiente Ausgleich vor nur 8.000 Zuschauern in diesem großen Luschniki-Stadion.
Aus Moskau war das Michael Augustin. In der Europa League gibt es heute Abend dann noch weitere Spiele mit deutscher Beteiligung. Mönchengladbach empfängt Lazio Rom, Leverkusen Benfica Lissabon und Stuttgart spielt gegen KRC Genk aus den Niederlanden. Das war's dann für heute. Die Sendung finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.